Im Februar 25 wurden Gene Hackman, seine Frau und einer der Hunde des Paares tot aufgefunden unter, wie viele finden, mysteriösen Umständen. Dieser und weitere rätselhafte Todesfälle aus der Traumfabrik heute bei den Rittern des Filmgenuss. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei den Rittern des Filmgenuss. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon
Niklas Cage.
Niklas Cage und der Matthias. Wir grüßen euch, hallo. Ja, ihr habt es in der Einleitung schon gehört. Heute geht's um Gene Hackman und seine verstorbene Frau Betsy Arakawa.
Rest in Power.
Rest in Power. Gene Hackman, Hollywood-Legende, ich habe es dir eben schon gesagt, also es soll ja kein Gene Hackman-Podcast werden, aber ich finde Gene Hackman auch, war seine Rolle noch so klein, der hat jeden Film besser gemacht. In dieser Episode wollen wir eben seinem filmischen Werk ein bisschen gedenken und haben das ja so zum Anlass genommen, weitere mysteriöse Todesfälle rund um Hollywood zu besprechen. Viele von den Fällen oder einige davon werdet ihr wahrscheinlich kennen und oder habt schon mal davon gehört, dass dann die Todesumstände doch ein bisschen mysteriöser sind, als es im ersten Moment scheint. Jetzt schauen wir uns den Fall von Gene Hackman nochmal ein bisschen genauer an und dann starten wir richtig rein mit einem kleinen Gastbeitrag von Judith. Aber zunächst erstmal Fall Gene Hackman. Niklas, hol uns doch mal ab. Was ist da vorgefallen?
Also es ist wohl so gewesen, dass die Kinder von Gene Hackman seit, ich glaube, etwa 9 Tagen nichts mehr von ihm und seiner Frau gehört hatten. Und daraufhin ist dann mal jemand auf die Idee gekommen, zu dem Grundstück zu fahren. Das war dann am 26. Februar. Mhm. In Santa Fe haben Hackman und seine Frau da residiert, mit 3 Hunden insgesamt. Mhm. Und nachdem sich dann die Authorities, wie man so schön sagt, Zugang zum Grundstück verschafft hatten, hat man Gene Hackman tot in seinem Bett liegend gefunden. Mhm. Die Frau hat man aber tot im Badezimmer aufgefunden.
Ah, ja.
Und einen von 3 Hunden hat man tot im Schrank, wohl in diesem Cabinet, sagt man, des Bads aufgefunden. Und da haben sich natürlich alle gefragt, was ist das denn?
Mhm.
So, also, die liegen nicht mal alle 3 zusammen auf einem Bett, so, ja. Was ja irgendwie so auf so eine Kohlenmonoxid-Geschichte hinweisen würde. Nein, die lagen an völlig unterschiedlichen Orten. Und das war dann wohl mysteriös genug für die Behörden, um mal eine kleine Untersuchung, eine Investigation anzufangen. Und da ist dann irgendwann rausgekommen, so, okay, die Frau von Gene Hackman war das letzte Mal am 11. Februar in irgendeiner Apotheke lebend gesehen worden. Und am 12. Februar hat sie den Arzt angerufen, weil es ihr wohl nicht gut ging und hat einen Termin vereinbart, aber die ist dann nicht aufgetaucht. So, deswegen liegt wohl die Vermutung nahe, dass es ihr dann im Laufe des 12. Februars schon so mies ging, dass sie da nicht mehr hin konnte.
Von anfänglichen Herzbeschwerden war, glaube ich,
die
Rede.
Sowas,
ne?
Ja,
das, genau. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Ich erinnere mich auf jeden Fall ähnlich daran, ist jetzt auch noch nicht so lange her, erst kam die Todesmeldung von Gene Hackman. Dann habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt oder in unsere Telegram-Gruppe. Du hast irgendwie ein paar Stunden später reingepostet, seine Frau und der Hund wären auch gestorben.
Ja.
Und da dachte ich mir schon so, oh krass, was, hä? Das ist aber nicht normale Todesumstände hier anscheinend am Laufen. Und genau, und dann kam immer mehr ans Licht, ne?
Ja, es kam dann wohl schlussendlich raus, dass Frau Arakawa an einem Hantavirus Pulmonary Syndrome gestorben ist, also irgendeine
Stimmt.
Erkrankung.
Ja, ja, ja.
Und also ich weiß jetzt nicht, wie.
Pulmonary ist Lunge, was mit der Lunge, mit den Atemwegen.
Ja. Okay, also dann wird sie wahrscheinlich einfach umgehauen haben, weil du stehst
ja
nicht so im Bad vorm Spiegel, weiß nicht, föhnst du die Haare und
sagst
dann einfach zusammen, aber wenn es so war, ja, okay.
Möglich.
Ja, und
oder aus dem Bad, aus der Dusche gekommen, Kreislauf gekriegt,
sowas,
ne? Heiß geduscht.
Sein, Ja, und ey, sagen wir mal ehrlich, Gene Hackman war 95.
Genau, und seine Frau war 30 Jahre jünger.
Sie war 30 Jahre jünger, aber er war halt schwer demenzkrank.
Ja.
So, ich kenne das von meinen eigenen Vorfahren. So, die wussten am Ende nicht mal mehr, auf welchem Planeten die gerade unterwegs sind. Und das wusste er wahrscheinlich auch nicht. Dementsprechend, entweder ihm ist der Tod seiner Frau überhaupt nicht aufgefallen oder er konnte darauf nicht entsprechend reagieren,
ja,
und hat dann wahrscheinlich einfach mehrere Tage mit seiner toten Frau im Haus verbracht. Mhm. So. Und der Hund von ihr oder von denen.
Was weiß man darüber?
Also das stand mal bei Wikipedia, ich schwöre auf mein Leben, aber jetzt steht es da nicht mehr, vielleicht irgendwie aus Respekt vor den Toten oder so, aber der lag wohl auch im Bad, war auch tot. Wahrscheinlich hat er irgendwie über ihren Körper hüten wollen oder so, das
kann man ja vermuten,
und dann ist er da einfach verdurstet, verhungert, was auch immer.
Nee, wirklich?
Ja.
Und was stand bei Wikipedia, was da nicht mehr steht?
Also, dass sie im Bad, ihr Körper lag im Bad,
ja.
So, das steht da jetzt nicht mehr.
Das habe ich aber auch.
Und er lag auf dem Bett.
Ich meine, ich habe das auch gelesen, alle an drei verschiedenen Orten.
Ja. Dann kam ja noch was Krasseres raus, so dass ihr Körper nämlich schon so Mumifizierungs- oder Verwesungsanzeichen hat. Da dachten auch so, Alter, was ist denn da los? Okay, die lag halt einfach schon mehrere Tage tot da rum im Bad. Weiß nicht, vielleicht hat sie auch noch ein Fenster aufgehabt. Ja, das ist ja direkt ein Einfalltor für Viecher, die deinen Körper anfangen zu zersetzen, so Maden und so ein Kram. Ja, aber also am Anfang war das schon ziemlich mysteriös, bis dann halt rauskam, okay, ja, sie ist an diesem Syndrom gestorben. Er hat Herzkrankheiten gehabt und wenn man vergessen hat, irgendwelche Pillen dagegen zu nehmen, kann es in dem Alter wahrscheinlich schon relativ schnell gehen. Der Hund wird einfach verhungert, verdurstet sein. Ja, aber so diese Auffindesituation mit zwei Körpern, also menschlichen Körpern und einem Hund, so, das war am Anfang so, was geht denn da ab?
Mir läuft es jetzt auch wieder kalten Rücken runter, wenn man so diese Story hört. Das ist schon, also es ist zum einen tragisch und klingt jetzt nicht nur so nach friedlichem Einschlafen für so eine Hollywood-Legende, das wünscht man keinem, ne, da, ich sag mal, zu verenden im schlimmsten Fall, ne, möchte man sich jetzt nicht ausmalen. Gene Hackman bleibt trotzdem als die Hollywood-Legende, zweifacher Oscar-Preisträger, uns allen in Erinnerung.
Ich habe übrigens nie die Superman-Filme gesehen, deswegen wusste ich gar nicht, dass er so Lex Luthor war.
Er war der erste Lex Luthor.
Ja. Muss ich auch mal nachholen.
Christopher Reeve, ey. Wir dürfen nicht zu sehr abschweifen, aber.
Nein.
Doch, ein bisschen soll es natürlich um Filme und. Ich komme gerade nicht. George Reeves war der erste Superman-Darsteller, ne?
Christopher Reeve.
Nee, George Reeve.
Wirklich?
Ja, der hieß Reeve, nicht Reeves, meine ich. Gib's mal bitte kurz ein, nicht, dass ich gerade den Namen falsch wiedergebe. Und der ist auch unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen.
George Reeves,
das war der erste. Guck mal, der ist recht jung gestorben.
Der
ne?
war nicht viel älter als 40.
Ja. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Auch ein nicht diagnostiziertes Leiden, soweit ich weiß.
Ach. Ja, der starb 1959, drei Tage vor seiner geplanten Hochzeit mit Leonore Lemon.
Ja.
Unter bisher ungeklärten Umständen an einer Schussverletzung in seinem Schlafzimmer.
Ja.
Oha.
Ach, doch kein Leiden.
Sein Tod war offiziell als Suizid deklariert, doch Spekulationen über ein mögliches Fremdverschulden halten an.
Ja,
das ist zufällig über einen Fall gestolpert, den wir gar nicht erwähnen wollen.
Aber krass. Ja. Falls euch der Fall nochmal interessiert, George Reeve ist jetzt nicht so der unter Puristen, Superman-Fans ist das natürlich auch immer so ein Name, ne? Aber kein Fall, den wir jetzt hier heute größer auseinandernehmen wollten. Für mich ist Gene Hackman, seine Performances natürlich in French Connection oder in Schneller als der Tod oder eben, also auch als Lex Luthor, als Bad Guy, Antagonist war er immer super, super charismatisch. Selbst in Unforgiven, ich komme jetzt gerade nicht auf den deutschen Titel, Western, da hat er auch den Antagonisten gespielt und wurde mit dem Oscar ausgezeichnet. Ne? Das spricht schon für seine schauspielerischen Qualitäten. Also da trotzdem sehr charismatisch, diese Rolle auszufüllen und also ist so eine der Hollywood-Legenden, die ich schon so als Kind wahrgenommen habe, muss ich sagen. Deshalb war das für mich so ein ganz besonderer Schauspieler. Neben Harrison Ford vielleicht noch und so, ne? So diese Geschichte, weißt ja, ne? Darsteller, die man so als seit der Kindheit irgendwie kennt, ne?
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, wir haben ein paar Fälle rausgesucht, ein paar prominentere, ein paar weniger prominentere. Und der nächste Fall, den, wie schon angekündigt, den stellt uns jetzt Judith vor mit ihrem kleinen Gastbeitrag. Und ich würde sagen, spot up.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich heute in Kurzfassung einen Fall passend zu eurer Folge vorstellen darf. Und ich habe mich für den Fall von Brandon Lee entschieden. Brandon Lee war der Sohn von Bruce Lee und Linda Lee Catwell. Als er gerade 8 Jahre alt war, starb überraschend sein berühmter Vater, der als Ikone der Martial-Arts-Filme bekannt ist. Aber dazu später mehr. Den meisten Leuten wird Brandon Lee als Eric Draven aus dem Film The Crow bekannt sein. Brandon starb am 31. März 1993 während der Dreharbeiten an dem ikonischen Film, der von einer unsterblichen Seele handelt, die in Form einer Krähe aus dem Jenseits zurückkehrt. Angeblich hatte man für einige Szenen echte Patronen verwendet und lediglich das Schießpulver entfernt. Als in der nächsten Szene Platzpatronen zum Einsatz kamen, wurde eine im Lauf stecken gebliebene Kugel aus der Waffe hinausgeschleudert und traf Brandon Lee in den Bauch. Der Schauspieler verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der unfreiwillige Schütze war Brandons Schauspielkollege Michael Massey, der sich bis zu seinem eigenen Tod 2016 von diesem tragischen Unfall nie erholte. Dass eine echte Patrone Brandon Lee traf, löste Spekulationen aus. Einige Fans sind bis heute davon überzeugt, dass die Familie Lee der chinesischen Mafia zum Opfer gefallen war. So starb auch Bruce Lee mit gerade 32 Jahren laut offizieller Meldung an einer Hirnschwellung, die durch Schmerztabletten verursacht wurde. Auch hier halten sich die Spekulationen wacker, dass Bruce Lee Verbindungen zur Mafia hatte oder sogar einem Familienfluch erlag. Ob geplanter Mord, Familienfluch oder Unfall, der Fall von Kamerafrau Helena Hutchins beweist, dass auch heute noch für mehr Sicherheit an Filmsets gesorgt werden muss. Im Oktober 2021 erschoss Alec Baldwin versehentlich die junge Kamerafrau am Set des Westernfilms Rust. Der Film The Crow wurde auf Bitten der Familie Lee fertig produziert. Brandon Lees Gesicht wurde dafür zu Teilen von Dubeln und Computertechnik für die Fertigstellung reproduziert. Brandon ging als der mysteriöse Eric Draven in die Geschichte ein und bleibt somit für immer eine nie vergessene Kultfigur. Und damit beende ich mein Skit mit meinem Lieblingssatz aus dem Film, der lautet: Es kann ja nicht immer regnen.
Ja, danke Judith. Für euch als Kontext, Judith ist eine Podcast-Kollegin von uns, macht mit unserer anderen Podcast-Kollegin Sibylle zusammen den Podcast Blondes Popcorn. So haben wir uns kennengelernt, wir haben uns auch schon mal persönlich getroffen, als wir für Nosferatu in Berlin waren. Und Judith ist dann vor ein paar Wochen auf uns zugekommen und hat gesagt so, ey Leute, ich habe Bock noch mehr Podcasts zu machen, kann ich nicht bei euch so ein bisschen mitmachen? Und deswegen ist Judith jetzt so ein bisschen so ein Zuwachs für die verdammten Nerds, für die Ritter des Filmgenuss, denn sie hat Bock so ein bisschen regelmäßiger hier Fun Facts, ja, mysteriöse, wie auch immer erwähnenswerte Fakten über Filme rauszuhauen. Und deswegen werdet ihr ihre Stimme in Zukunft jetzt öfter hier hören, hoffen wir zumindest. Ja. Deswegen danke Judith und wir freuen uns auf deine zukünftigen Skits.
Ja, so. Danke auch von mir. Der Fall Brandon Lee, den auch so eine Geschichte, die ich seit der Kindheit kenne tatsächlich.
Kennt man einfach.
Ich glaube, mein Paps hat mir davon erzählt auch, als ich den Film irgendwie,
ja,
oder als
da
so eine Werbung im Fernsehen lief irgendwie oder als wir was von Bruce Lee vielleicht an einem Feiertag im Fernsehen geguckt haben oder so.
Ja, mein Vater war auch so ein Bruce Lee-Fan.
Da hat man sich irgendwas angeguckt und muss ganz kurz erzählen, mein Onkel, der war ja Filmvorführer und der hat der erzählt bis heute diese Story, wie oft er Enter the Dragon gesehen hat halt, ne? Ja. Weil er den ständig, also 138 Mal oder so, er hat immer so eine Gag-Story eben, ne? Dass er den total oft gesehen hat und, aber das ist sein Daddy, Bruce Lee, der ja auch unter mysteriösen Umständen ums Leben kam, das haben wir ja eben gehört und ja, es ist halt eine sehr, naja, was heißt mysteriös? Sagen wir so, die Fakten sagen, es ist eher tragisch gewesen, auch wenn man sagen kann, okay, irgendwie scheint da ein Fluch drauf zu liegen, ne? Und ich glaube, Brandon Lee war noch zu jung, der hatte keine Kinder. Ja, und eben nach seinem tragischen Ableben tatsächlich auch neben seinem Vater beerdigt worden, ne?
Ja.
Ein ähnlicher Fall, den ja auch Judith angesprochen hat, liegt noch nicht so lange zurück, eben die 3-4 Jahre, ne, am Set von Rust. Alec Baldwin versehentlich Kamerafrau erschossen. Wie kommt es dazu, dass überhaupt scharfe Munition an so einem Set rumliegt? Warum überhaupt scharfe Munition? Weißt du das?
Nee, das will ich nicht.
wenn du so eine Schießerei hast oder eine Szene, in der so Revolver abgefeuert werden, ne, dann kannst du das natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven und Winkeln abfilmen. Das sieht immer realistischer aus, wenn tatsächlich irgendwas, ein kleiner Knall vorne passiert, ne, dass du irgendein Feedback hast von der Waffe. Man sieht es auch relativ häufig in, ich sag mal, günstigeren Produktionen, wenn dann so ein Knall und ein, also so eine Rauchentwicklung und so ein Blitz oder so, der vorne aus dem Lauf rauskommt, dass sowas in der Post auch gemacht werden kann. Mm. Das Problem ist eben mit dieser, mit diesem Platzpatron, der Darsteller hat zwar ein Feedback, dass die Waffe sich so ein bisschen bewegt, dass du da so ein Gefühl hast, dass da jetzt ein, die Waffe abgefeuert wurde, aber du hast vorne keinen Blitz und keinen Rauch, der rauskommt. Mm, ne? Ja. So, und für solche Nahaufnahmen wird tatsächlich scharfe Munition genutzt.
Ah, okay.
Ja, mm. Und da hast du aber im besten Fall nicht irgendwie andere Darsteller, die ja, die da gegenseitig aufeinander schießen in einer größeren Sequenz oder so. Ne?
Ja.
Oder zumindest dafür sind ja die Waffenmeister da, um sicherzustellen, welche Waffen scharf sind und welche nicht, ne?
Ja.
Und ja, ich glaube, Alec Baldwin, ich habe mir das mal angeguckt, auch dieses Verhör, kennst du das? Diese mit der Überwachungskamera, wo er verhört wird und das quasi erzählt, was für eine schreckliche Tragödie und so weiter.
Ja.
Und er sagt ja auch, ihm wurde eine nicht geladene Waffe übergeben. So, da hat er ja auch immer drauf, hat er ja immer beteuert, hat gesagt, er wusste es ja auch nicht besser, ne? Muss sich ja auch drauf verlassen, was ihm da ausgehändigt wird.
Ja, da gibt es übrigens eine andere, ja, fast schon erschreckende Geschichte zu, dass die Waffenmeisterin am Set von Rust war ja eine junge Frau namens Hannah Gutierrez-Reed.
Ja.
Und die hat eine Geschichte, sag ich mal, weil
im
Oktober 2021, als sie auf Rust gedreht haben, wurde auch ein anderer Film gedreht mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, ein Western namens The Old Way. Und da war keine geringere die Waffenmeisterin als Hannah Gutierrez-Reed. Und die soll irgendwann mal Nicolas Cage auf die Palme gebracht haben und zum Verlassen des Sets gebracht haben, indem sie eine Waffe einfach ohne Vorwarnung abgefeuert hat. Und der Cage davon so abgefuckt war, dass er einfach vom Set gestürmt ist. Und das war dann auch dieselbe Waffenmeisterin, wie gesagt, die auch bei Rust dafür verantwortlich war, dass die arme Kamerafrau, die wir gerade gar nicht erwähnt haben, aber Credits where due, Helena Hutchins, getötet wurde. Das zeigt mir so, also die scheint ja überhaupt keinen Respekt vor Waffen zu haben. So, wenn die da einfach rumballert in der Luft, so wenn Leute daneben stehen, dann frage ich mich, was hat die an einem Filmset als Waffenmeisterin verloren?
Wie du gerade gesagt hast, zu fahrlässig.
Ja,
voll. Fahrlässige Umgang mit den Arbeitsmitteln da, sag ich mal. Ne? Also mit dem, mit den, es sind ja echte Waffen, weil die einfach am besten aussehen, sich am besten in der Hand halten lassen und so, ne? Und muss halt schon ein gewisses Gewicht haben. Und ich finde, da spricht ja auch in der Regel nichts gegen. Also so authentisch wie möglich das abzubilden. Aber wenn die Leute fahrlässig handeln, in dem Fall sterben Menschen und
das ist auch genau das, wofür sie am Ende verurteilt wurde, also involuntary manslaughter, also fahrlässige Tötung. Und ich glaube, irgendwie, 18 Monate oder so Knast hat sie dafür, glaube ich, bekommen.
Ja, also es wurde hier zumindest sehr eindeutig aufgearbeitet, der Fall.
Ja.
Und ich glaube, da war auch ein zweiter, es gab noch einen Waffenmeister, glaube ich, bei Rust, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Der wurde ja dann auch der Schuld freigesprochen.
Baldwin auch.
Übrigens. Baldwin ja auch, natürlich, genau. Ja, stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Jetzt hatten wir ja den Fall Brandon Lee, ein bisschen Bruce Lee angeschnitten und ein Darsteller, der natürlich auch sehr stark inspiriert war und vielleicht sogar Bruce Lee, Brandon Lee persönlich begegnet ist, ist David Carradine. Darsteller, der auch so ein bisschen aus der Martial Arts, Kampfsportszene kam. Ich muss gestehen, ich habe in der Recherche so seine Filmografie durchsucht. Ich war mir ziemlich sicher, ich hätte immer eine Serie mit ihm gesehen, so in den 90ern, vielleicht Anfang der 2000er noch, eine Martial Arts oder Kampfsportserie. Aber da scheine ich mich zu täuschen oder ich habe vielleicht auch, war das so ein Re-Release in den 90ern einer älteren Serie. Aber ich habe ihn immer mal wieder irgendwo gesehen, in TV-Serien, vielleicht auch in so Direct-to-DVD-Produktionen. Und seine prominenteste Rolle ist natürlich Bill aus Kill Bill.
Willst du mal einen Fun-Fact hören?
Hau raus.
Brandon Lee hatte seine erste Rolle als Sohn von David Carradine in Kung Fu, der Film.
Habe ich, ja, das ja. Ist, also, dies, wie ich schon gesagt habe,
kann, alles kann
ja, ja, gut. Chuck Norris hatte eine seiner, oder seine erste Rolle in Enter the Dragon, meine ich. Und,
war das der Kampf gegen Bruce Lee in diesem Kolosseum?
Ja, ich glaube ja, schon. Ja, also ohne Bart, mit 70er-Jahre-Tolle und
was ihm im Gesicht gefehlt hat, hatte er auf der Brust.
Ja,
ey,
so ja, ja, genau, 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 genau.
Da hat er noch sogar so das Haar rausgerissen,
ja, glaube ich. Ne? Jackie Chan, genau das Gleiche. Ach, ja, ich habe ja. Jackie Chan, eine seiner ersten Rollen war in einem Bruce Lee-Film. Ja. Und tatsächlich habe ich auch ein kleiner Fun-Fact. Es gibt einen Film, in dem Jackie Chan auch, da hat er keine Hauptrolle, aber er stirbt auch in einem Film, ne? Das fand ich, war für mich, ja, es war für mich auch so ein Novum, als ich den Film damals gesehen habe.
Ja.
Hat mir auch ein Kumpel in die Hand gedrückt und gesagt, guck mal hier, Jackie Chan, der stirbt in dem Film. Weißt du so, wir kannten ja nur alle die Filme, wo er der Held ist und
er bricht sich mal alles, aber er überlebt.
Sich immer. Alles, genau, aber überlebt. Und hier war es eher was Dramatisches. Das war aber auch eher so ein, so feudales, sagt man das so, feudales China oder Japan oder ich weiß gar nicht mehr, wo der gespielt hat, kann ich jetzt nicht sagen.
Ja.
Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du schon mal den Begriff autoerotische Erstickung gehört hast. Ich nämlich nicht.
Tatsächlich.
Ja, du kanntest den schon.
Ja, aber auch nur, weil damals so ein Typ auf unserer Schule, der ist auch durch sowas gestorben.
Nee.
Ja, ja. Also es ist wohl so, dass manche Leute so einen Kink darauf haben, wenn sie so sich selbst strangulieren und sich dann so in die Nähe einer Ohnmacht bringen und dann lassen sie die Schlinge wieder los und das...
Dabei masturbieren wahrscheinlich.
Vielleicht, ne? Das finden sie dann geil.
Ja.
Und wenn du natürlich so diese Sekunde, diesen Moment verpasst, so, wo du die Schlinge lösen musst, dann fällst du halt in Ohnmacht. Und wenn du alleine bist, dann hast du halt gelitten. Das ist wohl bei David Carradine passiert. Ja.
Ja. Also, das ist ja jetzt auch schon 16 Jahre her, ne?
Krass, 2009,
Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte höchstens so 10 Jahre vielleicht. Aber die Meldung damals war ja auch David Carradine tot und in Bangkok in einem Wandschrank entdeckt, die Leiche, ne? Und da war man dann auch schon so, was ist denn da passiert? Hat er sich vielleicht selbst umgebracht oder war es ein Unfall?
Ja.
Vielleicht hatte es was mit Prostitution oder so zu tun oder hat es mit den falschen Leuten irgendwie eingelassen, die ihn da in die Mangel genommen hätten. Aber nein, hier war immer die Rede oder ist die Rede autoerotische Erstickung. Also das, was du eben beschrieben hast. Und trotzdem, es gab, glaube ich, keine Hinweise auf andere Leute. Ne? Du hast noch gesagt, sein Geschlechtsteil war auch irgendwie ein... Wo hast denn das her, die Info?
Also im Internet heißt es, er hätte halt irgendwelche Seile auch um seinen Hals und um sein Gemächt gehabt.
Ja.
So. Und was das wirklich für mich ein bisschen mysteriös werden lässt, weil mein Gott, du kannst dir auch ein Seil um deinen Piepern binden und dich dann im Schrank da ein bisschen selbst strangulieren, wenn du es geil findest.
Ja.
Aber was ich jetzt wiederum komisch finde, ist, die Familie von Carradine hat einen Gerichtsmediziner damit beauftragt, eine Obduktion durchzuführen.
Noch mal
eine Obduktion, und der kam zu dem Schluss, die Art und Weise, in der Carradines Körper gefunden wurde, hat ihm hat es ihm ermöglicht, Suizid auszuschließen.
Mhm.
Also, war da wirklich noch jemand so? Mhm. Hatte er sich mit irgendwelchen Leuten vergnügt und die haben sich dann verpisst, als er gestorben ist, weil die Schiss hatten?
Dass er sich selbst gar nicht in diese...
Vielleicht,
So hätte strangulieren können, wie er dann aufgefunden wurde. Ne?
Ja.
Dass das Seil sonst wie angebracht war. Ja, und
da ist mir eingefallen, dass ich vor kurzem bei A42 schon mal hier über die Iron Claw gesprochen habe, wo es um die Von Erich-Familie geht, die ja 5 ihrer 6 Söhne im Laufe ihres Lebens zu Grabe tragen mussten.
Ja.
Das war so eine übelst fette Wrestler-Familie, die auch so diese ganzen Storylines da gemacht haben, die es im Wrestling immer gibt. Fritz Von Erich hat so alle seine Söhne dazu gezwungen, im Grunde Wrestling zu machen, und die waren damit richtig unglücklich und deswegen haben sie sich so einer nach dem anderen leider das Leben genommen. Das ist jetzt vielleicht nicht so mysteriös, aber...
Der eine hat ja auch einen Fuß verloren oder
Fuß verloren.
Also da waren schon sehr viele tragische...
Ja. Und sie haben ja immer von diesem Von Erich-Fluch gesprochen.
Ja.
So, und deswegen, das schwebt schon, da war aber schon so eine kleine mysteriöse Komponente mit für mich. So. Deswegen wollte ich da nur kurz mal darauf hinweisen.
Ja. Also relativ aktuell noch deshalb, weil der Film The Iron Claw, hast du, glaube ich, gerade eben gesagt, ne, der kam ja Ende 23 ja. in Deutschland ins Kino.
Ist kaum länger als ein Jahr her.
Da ist die Geschichte ja auch nochmal so ein bisschen populärer geworden. Ich habe davon gar keine Ahnung gehabt.
Ich habe es auch noch nie vorher gehört.
Genau. Und im Film hast du ja auch nur vier der fünf Brüder oder der sechs Brüder, ich weiß es jetzt nicht. Ein Bruder wurde rausgelassen, einfach weil die Produzenten Angst hatten dass die Zuschauer nachher sagen, ach komm, erzähl mir doch nicht, dass jetzt hier sich fünf von den sechs Brüdern das Leben genommen hätten. Ne?
Ja.
Und sag nochmal, wie hieß der Hauptdarsteller? Das war
Zac Efron.
Zac Efron, genau. Und
Jeremy Allen White.
Genau. Jeremy Allen White. Zac Efron hier ganz prominent, den kennt ihr alle. Und hat eine super Rolle gespielt, muss ich auch sagen. Also
der sah halt aus wie Lou Ferrigno,
richtig
wild, ey.
Ja.
Ja.
Stimmt. Stimmt, der sah aus.
Ja. Ja, und auch da, ne, also auch in dem Film kommst du ja, das passt ja ein bisschen auch in unsere Thematik rein hier. Suizid durch Schuss und Medikamente und so.
Auf
Medikamente kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen.
Ja. Ja, können wir direkt anschneiden, das Thema.
Den Übergang wählen, ja. Das ist. Da gibt es ja so ein paar Kandidaten. Ja.
Wo die Sachlage nicht ganz klar ist. War das gewollt oder war es ein Unfall? Ne? Ich droppe jetzt einfach mal so prominente Namen wie Marilyn Monroe oder Heath Ledger. Ich glaube, wir hatten da eben drüber gesprochen, Judy Garland steht auch irgendwie Medikamentenmissbrauch im Raum, ne?
Ja.
Die relativ jung gestorben ist. Auch, ich glaube, mit Anfang 40.
Marilyn Monroe?
Nee, die war jünger noch.
Die war Mitte 30.
Die war Mitte 30. Judy Garland war, glaube ich, 42. Also Dorothy aus Der Zauberer von Oz, ne?
Ja.
Ja, bei Heath Ledger besonders tragisch, der ja auch mit seinem Ableben dem Club der 27er beigetreten ist. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, gibt auch einen Wikipedia-Artikel, Club 27, alles Persönlichkeiten der Popkultur, die eben im Alter von 27 Jahren.
Amy Winehouse,
die jüngste. Jimi Hendrix, Janis Joplin.
Was heißt die jüngste? Ach, du meinst die, die jetzt am spätesten geboren wurde von denen?
Nee, der jüngste Fall von Club 27 beitritt.
Ah, ja, okay.
Also, ich meine, es war Amy Winehouse, Heath Ledger, der letzte Prominente, der dem Club beigetreten ist und, in der Reihenfolge, ja. Wobei, bei Musikern ist eben das Schicksal oft Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und da eben sind die Drugs zum Verhängnis geworden. Wobei es ja auch bei Jimi Hendrix die Verschwörungstheorie gibt. Ihm wurde der Drogencocktail verabreicht, ne? Da hat jemand nachgeholfen, indirekt, ne? Schon mal davon gehört? Ich habe vor kurzem nämlich davon zum ersten Mal gehört, dass da tatsächlich auch die Theorie gibt. Janis Joplin, Jim Morrison, ja, und Heath Ledger eben super tragisch. Das hat mich auch total geschockt damals, muss ich sagen. Ich glaube, es war Januar oder Februar. The Dark Knight sollte im Spätsommer ins Kino kommen. Der Trailer war schon draußen. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Szenenbild gesehen habe, das erste Bild, Promobild von Heath Ledger als Joker, wie er in dieser Zelle sitzt. Und dann kam diese Meldung. Ich glaube ja nicht, dass ich glaube, es war ein Unfall, dass er da tatsächlich die Medikamente falsch dosiert hat. Von Schlafmedikamenten, Antidepressiva, Beruhigungsmitteln ist hier die Rede und hat glaube ich auch mit der Rolle zu kämpfen gehabt, was man da so von Schauspielkollegen auch hört, dass eben sich sehr in diese Arbeit hineingestürzt hat, ne, das vielleicht ein bisschen vereinnahmt hat oder er sich selber so ein bisschen isoliert hat auch vom Rest der Crew.
Er war doch so einer, er hat sich so, weiß ich nicht, zum Beispiel für den Joker, man sagt doch irgendwie wochenlang in so ein Motelzimmer eingesperrt
hat
ein Tagebuch geführt und so.
Der hat das Make-up selber sich aufgetragen. Hat sich
so krass in diese Rolle reingehauen. So.
Ja.
Also Method Actor hoch 1000.
Ja. Es gab, ich weiß nicht, so vielleicht ein, zwei Jahre nach seinem Tod, irgendwann ist dieses Meme rumgegeistert. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Jack Nicholson hätte gesagt, I want him. So, ne? Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das stimmt, dass das real ist, dass das irgendwie verifiziert wurde. Vielleicht habt ihr es auch schon mal irgendwo gesehen, dieses Zitat, Jack Nicholson hätte ihn gewarnt vor der Rolle. Ja, das ist, glaube ich, eher so urbane Legende dann, ne? Dass die Rolle Darsteller einen Tod treiben würde, des Jokers. Ja, aber passt halt so ein bisschen ins Narrativ, ne? Die Medien, die greifen sowas gerne auf und das Internet natürlich erst recht.
Ja, ja.
Und ja, man muss einfach vorsichtig sein.
Ja. Ich hatte übrigens auch so ein ähnliches Erlebnis wie du. Du hast eine Freundin angerufen und ihr gesagt, du hast es schon mitbekommen.
Ja, ja.
Sowas habe ich auch erlebt. So, ich bin irgendwann mal ins Wohnzimmer gekommen, mein Vater stand so vorm Fernseher und sagt so, ey, dein Lieblingsmusiker ist tot. Und ich habe ihm so aus Spaß gesagt, Michael Jackson.
Michael
also,
Jackson, ja.
Krasser, ja, der war damals mein Lieblingsmusiker. Okay, sein Fall ist jetzt nicht so krass mysteriös. Nee. Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz gehabt. Ja. Der Typ war ja einfach, seitdem er sich mal eine Kopfverletzung und eine Brandverletzung bei so einem Werbespot zugezogen hat, so krass abhängig von Schmerzmitteln. Ja. Und irgendwann hat sein Arzt, irgendwie Murphy hieß er, ihm einfach mal zu viel reingedrückt und dann ist er halt nicht mehr aufgewacht.
Ja.
Von, was hast du gesagt, Propofol, glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Das war jetzt nicht so mysteriös, war halt einfach auch ein Unfall, aber natürlich trotzdem sehr, sehr traurig.
Also das vergisst man irgendwie nicht, ne?
Ja.
Schon krass.
Gibt so Momente.
Diese, ja, 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 ja. Das ist so 11. September.
Voll,
ja. So, diese,
voll.
Das Ableben prominenter Leute aus dem Showgeschäft. Ja. Ein Fall, der vielleicht weniger Leuten bekannt ist und den du, glaube ich, auch nicht kanntest.
Ich würde sagen, das muss ja nicht immer es muss ja nicht immer was mit Schusswaffen und Medikamenten zu tun haben. Ne?
Nee.
Ja.
Das nicht, aber trotzdem super mysteriös, ne? Also
ja.
Ich meine, gut, James Dean, der ist auch sehr jung gestorben, sehr tragisch bei einem Autounfall, ne?
Ja.
Das kann man auch
Paul Walker
Paul Walker,
bevor wir jetzt die Route runterhauen,
ja, 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 ne? Das ist natürlich aber ja, es geht eben um die Fälle Darsteller, die schon eine Karriere hatten, aber ja, wo das Vermächtnis nicht so ganz vielleicht so an unsere Generation weitergetragen wurde, ne? Also
ja.
Ich spreche jetzt hier vom Fall Natalie Wood. Sehr, also der passt halt so mit am besten irgendwie zu dieser Folge, sage ich mal, wenn wir über das Mysteriöse oder unaufgeklärt sprechen wollen. Ich glaube kaum, dass hier irgendwas Übernatürliches, ihr werdet es gleich hören, dass hier irgendwas Übernatürliches, sondern hier ist es einfach so, wer lügt jetzt, ne? Wer sagt die Wahrheit? Und wir haben hier Leute mit dabei, die sind schon große Hollywood-Namen.
Mhm.
Also, Natalie Wood war eine berühmte amerikanische Schauspielerin, die in den 1950ern und 60er Jahren große Erfolge feierte. Ihr Tod im Jahr 1981 ist bis heute von vielen Fragen und Spekulationen umgeben. Wood ertrank während eines Bootsaufenthalts mit ihrem Ehemann Robert Wagner und dem Schauspieler Christopher Walken vor der Küste von Catalina Island in Kalifornien. So, Robert Wagner, weiß nicht, ob da bei dir sofort klingelt, es gab eine Serie in den 80ern, 90ern, die habe ich ab und zu mal gesehen, Hart aber herzlich,
okay.
Wobei das Hart für den Nachnamen steht. Dieser
okay,
Typ war Jonathan Hart.
Jonathan.
Ja, ja, genau. Und seine Frau, das waren so Philanthropen, würde ich sagen. Die hatten halt viel Kohle und einen Butler und haben dann aus Spaß irgendwie so Kriminalfälle gelöst. Um es mal ganz grob zu sagen.
Ja.
So habe ich das noch in Erinnerung.
Mhm.
Und so habe ich Robert Wagner eben kennengelernt. Später, falls du die Austin Powers Filme gesehen hast, er gehört zu Dr. Evils Kreis Handlangern. Also die sitzen da mit ihm zusammen. Da sind doch mehrere. Das ist der Typ mit der Augenklappe.
Ja, ich google gerade.
Erinnerst du dich? Robert Wagner.
Ey, weißt du, woher ich den kenne?
Woher?
Das hier aus Two and a Half Men, der Stiefvater von Charlie und Ellen. Ja, der hat mal was mit ihrer Mutter für ein paar Folgen.
Taucht der da öfter auf?
Ja.
Ja, cool.
Ein paar Folgen hat er da.
Ja, siehst du, jeder hat irgendwie so eine Robert Wagner-Verbindung. Und weil ich bin jetzt nicht der größte Two and a Half Men-Gucker.
Ja,
ich habe es
okay,
da nicht gesehen. Ich wüsste jetzt höchstens, wer Bertha ist.
Ah, ja. Okay.
Sie Haushälterin, ne?
Ja,
ja,
genau.
Wenn du das... Das hätte ich jetzt noch gewusst.
Okay, krass, aber wann war das?
Also, 1981.
81. Ja. Guck mal, krass, dass ihn diese Geschichte und auch sein Schweigen so nicht die Karriere gekostet hat, ne? Weil er war danach immer trotzdem immer wieder in Filmen.
Ja,
so.
Ja.
Und hier Mr. See This Watch, Christopher Walken ja sowieso nicht.
Genau, ne? genau. Christopher Walken. nee, der hat, das wäre auch sehr tragisch gewesen, wenn ihm das irgendwie falsch angelastet worden wäre, seine Anwesenheit, je nachdem. Also, Christopher Walken, der muss schon ein aalglatter Typ sein, wenn er da gewusst hätte, was da abgegangen ist und so sein ganzes Leben damit. Also, ich erzähle nochmal weiter.
Ja.
Die Umstände ihres Todes waren mysteriös und führten zu verschiedenen Theorien. Zunächst wurde ihr Tod als Unfall eingestuft. Aber im Jahr 2011, also da war Robert Wagner schon längst wieder raus aus dem der ist ja jetzt 94, 95, glaube ich, ne? Mhm. Also der hat schon dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur sporadisch was gemacht.
Das ist jetzt wirklich 95?
Ja. Wow. 2011 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, nachdem neue Informationen ans Licht kamen. Es gab Berichte über Streitigkeiten an Bord des Bootes und mögliche Hinweise auf ein Verbrechen. Die genauen Umstände ihres Todes bleiben unklar und der Fall zieht weiterhin das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien auf sich. Natalie Wood wird als eine talentierte Schauspielerin in Erinnerung bleiben, deren tragisches Ende viele Fragen aufwirft. So, die Geschichte war wie folgt. Robert Wagner war mit Natalie Wood verheiratet. Zweimal. Die waren relativ früh schon verheiratet. Natalie Wood ist als Kinderstar in Erscheinung getreten in den 50ern, 60ern Jahren. Und,
denn sie wissen nicht, was sie tun.
Genau, sie war bei Denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch West Side Story. Auch mit, ja. Genau, West Side Story ist der einzige Film, den ich wahrscheinlich mit ihr gesehen habe. Ne? Genau, James Dean nachher mit Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja.
Und irgendwo ist sie halt Robert Wagner über den Weg gelaufen. Er war auch schon ein bisschen älter als sie.
Mhm.
Und genau, dann haben sie geheiratet, sich später scheiden lassen. Und hier 1981, das war eben die Phase ihrer zweiten Ehe. Dann war es wohl so, die haben außerhalb des Schiffs, des Boots, der Yacht gefeiert, sind dann irgendwann auf die Yacht gegangen, haben da zu dritt weiter sich vergnügt.
Ja.
Zusätzlich war eben noch der Skipper da, der das Boot gesteuert hat,
ja.
Der Kapitän, und ja, und am nächsten Tag ist es eben so gewesen, Natalie Wood war verschwunden und wenige Stunden später wurde die Leiche entdeckt, an der Wasseroberfläche schwimmend, und das Beiboot, mit dem die zu dem Boot gekommen sind, was zu der Yacht, das so ein bisschen außerhalb des, des Hafens lag.
Ja.
Dieses Beiboot.
Ein Dingi.
Ja. Was?
Dingi heißen die.
Heißen die?
Ja.
Okay. Gab es nicht noch so einen anderen, so einen deutschen Jole oder so? Nee, nicht Jole. Nur so einen komischen anderen Begriff noch aus der Seefahrt. Ach, egal.
Kleines Beiboot.
Ja, ja.
Im Englischen bezeichnet der Ausdruck Sailing Dingi generell eine Jolle.
Ja. Eine Jolle, genau. Ja, ja, ja. Genau. Und ja, mit 1,4 Promille Intus, ne? Also
sie war sternhagelvoll.
Alle waren relativ voll. Allerdings finde ich ziemlich krass, also ich bring's mal relativ knapp zusammen, was ich merkwürdig finde. Der Skipper, der hat 2011 zugegeben, er hätte der Polizei 30 Jahre vorher nicht alles gesagt. Sprich, dass es da wohl Geschrei und Streitigkeiten gab am Abend. Und Robert Wagner beteuert natürlich seine Unschuld. Er sagte, als er zu Bett gegangen ist, war sie nicht da.
Mhm.
Und er ist später halt ins Bett gegangen. Sie hat sich wohl schon vorher verabschiedet und gesagt, ich gehe ins Bett. Und genau, und ja, was tatsächlich vorgefallen ist, lässt sich halt jetzt schwer sagen. Ihre Schwester hat auch noch viel später, ich glaube in einem 2021er Interview gesagt, dass Natalie Wood panische Angst hatte vor Wasser, also selbst schon als Kind irgendwie beim Duschen und so.
War Nichtschwimmerin.
Also selbst wenn man ja, ich sag mal, relativ betrunken ist und dann plötzlich auf komische Ideen kommt, so ja. Nach dem Motto, hey, ich setz mich jetzt, ich hab Hunger, irgendwie auf ein Sandwich an Land, ich setz mich jetzt in das Beiboot und versuche an Land zu kommen, ja. Mitten in der Nacht. Keine Ahnung, also das hat bei mir auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, hey, wenn die Schwester schon sowas sagt, irgendwie, ne, die Schwester hat quasi auch, ja, ohne sich jetzt da zu sehr angreifbar zu machen oder Falschen zu beschuldigen, öfters mal so Sachen fallen lassen wie, hey, ihr wisst gar nicht, was Robert Wagner eigentlich für ein Typ ist oder so, oder wie die Ehe mit ihm abgelaufen ist so in der Realität, ne?
Ja.
Naja, Christopher Walken hat seine Aussage gemacht. Ich glaube, er wollte auch keinen beschuldigen, wusste vielleicht auch nicht so viel oder hat nicht viel mitbekommen. Er war ja ihr Co-Star, die haben gerade, glaube ich, einen Film gedreht zusammen. Ne?
Brainstorm, ja.
Genau, Natalie Wood und Christopher Walken.
Ja.
Und so kam es dann, dass die da zu dritt eben diese kleine, den Umtrunk hatten auf der Yacht. Und ja, und ich glaube, dass der da eben, wie gesagt, es hätte nicht geholfen, falsche Hinweise da der Polizei zu geben und in irgendeiner Weise Robert Wagner zu beschuldigen. Ich glaube, der hat das einfach für sich behalten, vielleicht auch gesagt, ja, wenn sie sich gestritten haben, also dann ist es halt so, aber hat das vielleicht nicht so an die Polizei weitergegeben, ne?
Ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, wie das ist, wenn du so zwei Schauspieler vor dir hast, die sagen so, ey, wenn du irgendwie redest, ey, wir machen dir dein Leben zur Hölle, wir haben Einfluss und so, also ich will ihnen jetzt nichts unterstellen, aber spekulativ könnte es schon gewesen sein, dass sie gesagt haben, so, halt mal dein Maul, so, du hast nichts gesehen und nichts gehört. Und hier hast du noch einen Tausender mehr.
Robert Wagner jetzt?
Ja. Hat dem Kapitän gesagt, so wie
ja.
dem Yachtkapitän.
Also ja.
Halt einfach deine Fresse, hier hast du noch einen Tausender mehr.
Ja.
Und du hast nichts gehört und nichts gesehen.
Ja. Gute Frage,
wenn,
ne?
Die Beweislage so ist, dann könnte es schon sein.
Ja. Es kann auch, also ich spinne jetzt mal, es kann auch sein, dass der Skipper später nochmal, viel später, ne, nochmal auf Robert Wagner zugegangen ist, gesagt hat, hey, ich gehe nochmal zur Polizei, wenn du jetzt nicht mir nochmal ein bisschen Schweigegeld zahlst. Ja, und deshalb sein, ja. Dann erst nach 30 Jahren gesagt hat, hier ist ja auch die Rede von, das konnte ich aber nicht ganz herausfinden, was es damit auf sich hat, dass da eben anscheinend an Land jemand von an Land auch mitbekommen hat, dass es wohl Streitigkeiten, dass es da so ein bisschen lautstark war auf der Yacht, ne? Das ist so der entscheidende Hinweis gewesen. Aber ich habe halt auch ein Interview gesehen. Der muss sich auch nochmal vor Fernsehkameras gesetzt haben, der Skipper. Und das quasi so. Aber wie gesagt, wichtig, sie hatte Angst vor Wasser. Wie sie jetzt da das Boot verlassen hat, unter welchen Umständen, was da tatsächlich los war, das wird sich wahrscheinlich bis nicht mehr aufklären lassen.
Nee.
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Natalie Wood zwei Kinder, hatte zwei Kinder und ja, tragisch. Tragisch, nicht nur wegen des viel zu frühen Ablebens, sondern eben auch, weil da zwei Kinder ihre Mutter verloren haben. Aber hier werden wir wahrscheinlich niemals die Wahrheit hören oder den tatsächlichen Ablauf, ja.
Gibt so einige Dinge, worüber man für immer wird spekulieren müssen.
Ja.
Ich habe mir nämlich meinen Schmankerl, sag ich mal, für den Schluss aufgehoben, bevor wir dann zu etwas wirklich Mysteriösem kommen. Mysteriöse Todesfälle können auch ganze Franchises heimsuchen,
Wir
gleich nochmal kurz anreißen werden. Nee, also was ich mich bis heute frage und was sich die Menschheit für immer fragen wird, ist, was war eigentlich mit Sharon Tate?
Ah.
Wie gesagt, das werde ich jetzt auch nicht vertiefen. So. Wer da Bock drauf hat, das mal zumindest in abgewandelter Form sich anzugucken, empfehle ich Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Da hat Tarantino zwar mit der Geschichte genauso sehr gespielt wie auch schon in den Glorious Bastards.
Ja.
Aber ihr werdet es wahrscheinlich wissen, so Sharon Tate, ja, wurde einfach ermordet von der Manson Family, von, ich glaube, drei Täterinnen, Tätern insgesamt.
Also hinterrücks, kaltblütig und skrupellos. Das
genau.
Kann man so auf jeden Fall sagen. Es war ein Raubmord. Und Das lässt sich kaum in Worte fassen. Sharon Tate war hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Mit dem Kind von Roman Polanski. Das ist somit einer der bestialischsten, prominenten Mordfälle.
Das sind 6 Opfer, ne?
Ja, also ja.
Eine Tat, 6 Opfer. Also wenn man das Ungeborene, den ungeborenen Sohn mitzählt, sind es einfach 6 Opfer so.
Ja.
Und die Frage ist halt so, warum?
Ja.
Sharon Tate hatte augenscheinlich nichts mit der Manson-Familie zu tun. Es gibt jetzt aber auch Hinweise darauf, dass sie jetzt nicht unbedingt ein Zufallsopfer war.
Mhm.
Weil es war wohl so, dass Marilyn Manson eigentlich mal ein Musiker werden wollte. Marilyn Manson wollte mal ein Musiker werden, hat sich dann gesagt, so, nee, scheiß drauf. Charles Manson wollte Musiker werden und war deswegen mit einem der Mitglieder der Beach Boys befreundet und der hat ihn dann an so einen Musikproduzenten oder so einen Menschen aus der Musikbranche auf jeden Fall weitergeleitet und dieser Typ wie hieß er denn? Terry Melcher und der hat ihn dann abgelehnt und das hat Charles Manson wohl so auf die Palme gebracht, dass er dann später seine Vasallen 4 Stück an der Tat gesagt hat, so ihr fahrt jetzt an der Zahl, ihr fahrt jetzt zu dem Haus, wo dieser Melcher wohnt oder gewohnt hat und bringt den um. Problem war allerdings, zu diesem Zeitpunkt hat Terry Melcher schon nicht mehr da gewohnt, sondern inzwischen haben da halt Sharon Tate und Roman Polanski gewohnt.
Ja.
Es gibt jetzt Hinweise darauf, dass Manson darüber Bescheid wusste, dass sie da nicht mehr gewohnt haben, aber die Tat hat dennoch stattgefunden. Was jetzt die Frage aufwirft, warum? Ja, wenn du da eigentlich so einen Typen erwartest und dann macht dir da so die im 9. Monat schwangere Sharon Tate die Tür auf, dann haust du halt wieder ab, sagst du, sorry, ich habe mich in der Tür geirrt.
Also,
aber nein, sie haben, sie sind damit fortgefahren und haben halt sie, 4 Freunde, und ihren ungeborenen Sohn umgebracht.
So, why?
Und jetzt, also die Theorie wohl, ja, sie wollten einfach nur irgendwie Aufsehen erregen und das war eine der berühmtesten Schauspielerinnen zu der Zeit, deswegen haben sie es halt gemacht.
Oder aufkommender Star, jeden Fall. Und
aber trotzdem heftig, richtig heftig. Vielleicht so der krasseste True-Crime-Fall, so jetzt mal O.J. Simpson außen vor, so in der ganzen Hollywood-Geschichte. Also zumindest jetzt so nach meiner Recherche habe ich jetzt nichts Reißerischeres gefunden.
Ja, die Sache mit der Manson-Family, so wie sie sich ja selbst oder von Charles Manson benannt wurde, es gab nicht noch mehr Todesfälle, ne, dass die jetzt irgendwie rumgezogen wären und Leute ermordet hätten. Aber ich glaube, die haben schon.
Doch, schon.
Doch, es gab mehrere Fälle, ne? Das waren also nicht die einzigen.
Dieser Tatkomplex wird ja als Tate-LaBianca-Morde bezeichnet, weil sie danach noch das Unternehmerpaar Lino und Rosemary LaBianca umgebracht haben.
Okay.
Ob es jetzt mehr als diese 8 Opfer dann insgesamt gab, das
weiß ich
jetzt nicht. Ich wollte jetzt mal nur auf Sharon Tate hinaus.
Nee, aber ich glaube, weil du eben gesagt hast, warum die es dann trotzdem gemacht haben. Also im Grunde, wie sage ich das am besten? Die wollten schon so in das Showgeschäft quasi, in das Hollywood-Showgeschäft, da so ein Statement reinsetzen, ne? Quasi damit so einmal eben das Showgeschäft aufwühlen mit so einem blutrünstigen Mordanschlag quasi, ne?
Ja.
Auf so die Hollywood-Community, würde ich sagen. Ne? Also die ganze Agenda der Manson-Family und von Charles Manson, die ist ja noch viel komplexer tatsächlich. Da spielt ja auch Rassismus eine große Rolle. Ja. Und
ist das eigentlich echt oder nicht, dass er so ein Hakenkreuz
auf
der Stirn
hat? Ja. Okay, ja. Die haben ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich, ist ja auch so prominent im Tarantino-Film wird das ja auch so benannt mit diesen Little Piggies. Ich meine, die haben das mit Blut ja auch an die Wände da geschmiert bei den...
Ja, sie haben mit Sharon Tates Blutpig an
irgendeine
Tür oder so geschrieben.
Genau. Und also es sollte schon ein Statement sein quasi, was die da gegenüber dem Showgeschäft, glaube ich, setzen wollten. Und
das Traurige ist ja auch, sie haben es irgendwie geschafft, ne? Die genießen irgendwie so ein Kultstatus, kann man nicht anders sagen. So, jeder weiß, dass sie auf dieser Film-Ranch gelebt haben.
Und
jeder
kennt die.
Die haben es in den Tarantino-Film geschafft, verdammte Hacke.
Und du hast es ja auch eben gerade ungewollt gesagt. Marilyn Manson hat sich ja nach Marilyn Monroe und Charles Manson benannt. Also das kommt nicht von irgendwo her. Krass, dass die zwei heute hier Thema waren, ne? Ja. Und es einen Musiker gibt, einen sehr populären Musiker, der sich eben genau nach diesen zwei Leuten benannt hat.
Die Augen des Teufels.
Ja, ja.
Dieses berühmte Fahndungsfoto von Charles Manson.
Wann ist er gestorben? Vor 2-3 Jahren, ne? Im Knast.
2017.
Ach, 17 schon.
Ja, auch schon so lange her.
Das ist krass, ne? Ja. Ich hätte schwören können, das war erst vor 2-3 Jahren, ja.
Ja.
Aber, ja.
Das ist schon alles heftig.
Ja, dieser Fall ist auf jeden Fall äußerst skrupellos und ja.
Da finde ich es aber auch ganz cool, oder das heißt ganz cool, ich fand es sehr respektvoll von Tarantino, dass er so diesen Wunsch in seinem Film umgesetzt hat, das wäre nicht passiert und Sharon Tate hat weitergelebt. So hat er ja zumindest diesen Schrecken nicht in seinen Film übertragen. Aber, wolltest du noch was dazu sagen?
Nein.
Okay. Manchmal sind Filme oder ganze Franchises trotzdem von so einer Wolke des Mysteriums umgeben. Da gibt es so eine Filmreihe, da sind eine Menge komischer Sachen abgegangen. Ne?
Total.
Ja.
Du sprichst jetzt von Poltergeist, ne?
Natürlich.
Ja. Also man kann bei Poltergeist sagen, ich habe hier so einen kleinen Text vorbereitet. Die Darsteller von Poltergeist sind in der Tat in einigen Fällen unter tragischen Umständen gestorben, was zu verschiedenen Spekulationen und Mythen über den Film geführt hat. Ich zähle jetzt mal die bekanntesten Fälle auf. Ich glaube, mehr gibt es auch nicht. Es sind tatsächlich nur die vier, die auch im ersten Poltergeist eine Rolle gespielt haben. Also hier eben Dominique Dunn, die ja die Tochter gespielt hat, die älteste, ne, von den. Sie starb 1982, nachdem sie von ihrem Ex-Freund erstochen wurde. Und sie war zu dem Zeitpunkt halt erst 22 Jahre alt. Ne? Und du hast Julian Beck und Will Sampson, also eine hat ja den Priester gespielt, starben ebenfalls nach dem Film, aber ihre Todesursache war nicht direkt mit dem Film verbunden. Beck starb 1985 an Magenkrebs, während Sampson 1987 an Komplikationen nach einer Herztransplantation starb. Also ich glaube, einer von beiden war auch noch in den Dreh vom zweiten Teil involviert. Habe ich jetzt hier aber leider nicht stehen. Ja, es ist wichtig zu betonen, dass die meisten dieser Todesfälle nicht direkt mit dem Film selbst in Verbindung stehen, sondern tragische Einzelfälle sind. Das Krasse ist halt eben, ich meine, das sind vier Leute, die eben an dieser Produktion beteiligt sind. Oh, jetzt habe ich Heather O'Rourke, weil die ja die bekannteste ist, ein Kinderstar.
Ja.
Ne? Also sehr jung, die starb ja im Alter von 12 Jahren. Also sie spielt das junge Mädchen mit dem blonden Haaren, ne, in Poltergeist. Ja. Und 1988 im Alter von 12 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand, der durch einen nicht diagnostizierten Darmverschluss verursacht wurde. Oder zumindest, also ich habe in der einen Quelle habe ich gelesen, da war die Rede von Darmverschluss und da ist es bei der OP, glaube ich, und jetzt gab es noch eben, dass es den Herzstillstand gab, ja, aber ich glaube, das ist damit gemeint, ja. Und ja, sehr tragisch auf jeden Fall, wenn mich nicht alles täuscht. Hatte ich Heather O'Rourke auch noch in, oder ich verwechsel sie gerade. Nee. Ich dachte, ich hätte sie noch in einem anderen Film. Aber wahrscheinlich nicht. Ich will jetzt mal nicht so viel spoilern über Poltergeist, was das Ende angeht, aber das ist auch schon, also irgendwie, ja, so eine Art Fluch, der den Film so oder die Produktion des Films belegt hat, ne? So, das ist hier so immer das Mysterium an dieser ganzen Geschichte, ne? Also, die Darsteller haben schon den Dreh überlebt, nur eben sind dann im Laufe so ein bisschen wie der Fluch des Pharao, ne? So das Siegel gebrochen, das Grab von irgendeinem Pharao geöffnet. Ich glaube, das war doch auch hier Howard Carter, ne? Die doch das Grab von Tutanchamun, die sind ja auch irgendwie alle so im Laufe der Zeit, kurz danach, alle verstorben, ne? Dieser Howard Carter und die anderen, die auch eben das Grab geöffnet haben, ne?
Ja.
Und in dem Fall Poltergeist ist es ja ähnlich. Und was ich eben sagen wollte, mit nicht spoilern zu wollen, also die Geschichte von Poltergeist, die hat ja auch so eine Conclusio, dass es dafür eine Erklärung gibt, warum es in dem Haus so sehr poltert. Und die ist ja auch relativ schlüssig, sage ich mal, wenn man jetzt an so spirituelle, übernatürliche Dinge glauben mag. Ne? Also da macht das schon Sinn tatsächlich. An der Stelle hätte ich mein Haus jetzt auch nicht unbedingt hingebaut. Ja.
Ja.
Du hast ihn doch vor kurzem gesehen, ne? Stimmt.
Ja. Ja. Sogar zum ersten Mal.
Mysteriös im Fall Heather O'Rourke, auf jeden Fall super tragisch, weil sehr junges Kind, auch ein aufstrebender Star vielleicht in Hollywood, man weiß ja immer nicht so, was aus Kinderstars wird. Also Fall Poltergeist, da gibt es auch viele spannende YouTube-Videos, wobei das meiste wahrscheinlich irgendwo in Verschwörung hineingeht Leute interpretieren sich da gerne noch viel mehr Zeug raus, aber wenn ihr es spannend findet, interessant findet, das Internet ist voll mit Leuten, die da irgendwie übernatürliche
Leute, die da übernatürliche Anomalien sehen wollen.
Genau,
und so. Also na klar, Leute sehen immer, was sie sehen möchten. So, wenn du irgendwas sehen, ein Muster finden möchtest, dann findest du sowas.
Ja.
Weißt du, so wie Leute, die sich irgendwie die brennenden und einstürzenden Twin Towers angucken und sagen so, boah, guck mal da in dieser Rauchschwade, kannst du die Fratze des Teufels sehen.
Ja,
das ist
gut.
So ein Quatsch immer.
Ja,
weißt du, Leute denken sich alles Mögliche aus, wenn sie es denn möchten. So, dann erfindest du auch irgendwelche Muster.
Also
das ist ja so der Reiz von Verschwörungstheorien. Wenn du ein Muster finden möchtest, dann findest du auch eins. So.
Also das ist ja auch nicht unser Ziel jetzt hier gewesen,
Nein.
Übernatürliches irgendwie herauszuarbeiten. Wir wollten euch eben so ein paar weniger bekannte bekanntere mysteriöse Hollywood-Todesfälle raussuchen und vorstellen. Und die meisten davon sind tatsächlich mit der gegenwärtigen Popkultur zu verbinden. Ich glaube, den wenigsten Leuten ist was eben über Natalie Wood oder Heather O'Rourke bekannt. Sharon Tate, da wird es ja auch schon eng, ne? Wobei, wenn man sich eben mit der Manson-Family und Charles Manson beschäftigt hat, stolpert man da zwangsläufig drüber.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich fand's spannend.
Ja, ich auch. War mal was anderes.
War mal was anderes.
Wir sind jetzt True Crime Podcast.
Ja, gut.
Obwohl, nee, True Crime war ja eigentlich nur vielleicht so die Natalie Wood Geschichte und halt
tatsächlich,
Sharon Tate.
Ja.
Oder bei Marilyn Monroe. Wollen ja manche darüber diskutieren, ob es True Crime ist, Verschwörung mit den Kennedys und so, aber darüber wollen wir jetzt nicht tiefer abdriften.
Nee. Das ist ja auch, das, du meinst, weil ihr nachgesagt wird, eine Affäre mit JFK gehabt zu haben, ne?
Ja, weil manche Leute einfach glaubten, sie würde langsam zu mächtig werden, weil sie so die Kennedys an den Balls hatte.
Ah ja.
Aber ja. Verschwörungstheorie nehmen.
Ja.
Gut. Also ich habe jetzt keinen Fall mehr. Wie sieht es bei dir aus?
Nee. Gut, dann. Wir haben eigentlich alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir besprochen. Genau. Wenn ihr euch nochmal detaillierter einlesen wollt. Es gibt viele gute Wikipedia-Artikel natürlich zu den einzelnen zu den einzelnen Stars und
zu Marilyn Monroe auch mehr als nur eine Dokumentation.
Ja, ebenso und Spielfilme. Zu
den Tate-Morden.
Ja.
Da gibt es sogar auch so einen halben Spielfilm zumindest.
Ja. Marilyn Monroe kann ich noch einen kontroversen Netflix-Film von Andrew Dominik.
Blond.
Sehr kontroversen Film, ja.
Alright, von mir soll es das gewesen sein.
Ja, von mir auch. Ich glaube, dann melden wir uns ab.
Folgt uns, abonniert uns, gibt uns gute Bewertungen. Schaut mal bei unserer Podcast-Kollegin Judith und ihrer Kollegin Bille bei Blondes Popcorn vorbei.
Genau.
Lasst denen auch eine gute Bewertung und Liebe da. Ja. Schickt uns Wünsche und Fragen und sonstiges über den Insta-Account von den verdammten Nerds. Und ansonsten würde ich sagen, guten Ritt, viel Spaß im Kino, beim Fernsehen schauen, beim Dokumentation schauen. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.